Trotz so mancher echt negativen Nachrichten, trotz so, ja, in einer Zeit, in der wir leben, in der viele Menschen auch die Bibel in Frage stellen, in der vieles, was christlich ist und christlich war, ins Lächerliche gezogen wird und vieles auch durch die eigene Brille oder durch die eigene Kultur auch heute interpretiert wird. Was ist heute noch Wahrheit? Was darf als Wahrheit gelten? Und wenn ich mir jetzt die Tagesschau anschaue oder Nachrichten und ich nur noch höre, es geht um Streit, es gibt Konflikte dort, es gibt Krieg da und Spaltungen in Gemeinden. Mit der Wirtschaft geht's bergab. Die Politik macht auch, was sie will und macht mir jetzt keine große Hoffnung. Das sind alles so Punkte, die mich innerlich verunsichern können. Und ich kann es sehr gut verstehen, wenn in dieser Zeit immer mehr Menschen auch verunsichert sind tatsächlich. Aber wenn wir es mit unserem Glauben an Jesus Christus ernst meinen, und wir dürfen es ernst meinen, dann dürfen wir wissen, dass unser Fundament, das Wort Gottes, die Bibel, feststeht. Denn Gott ist der gleiche gestern, heute und auch morgen. Und ich freue mich tatsächlich, dass uns die Zusage auch immer wieder auch uns persönlich auch gilt, dass uns nichts trennen kann von der Liebe Gottes. Auch wenn es sich manchmal danach anfühlt, aber tatsächlich, uns kann nichts trennen von der Liebe Gottes, weil er es uns auch zugesagt hat. Und trotzdem ist es auch so wichtig, dass wir Teil von einer lokalen Gemeinde sind und bleiben. Denn in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen können wir auch Teil der weltweiten Christenheit sein, können wir gemeinsam ermutigt werden und auch unsere Gaben entdecken. Und auch in einer Zeit, in der immer mehr Menschen auch nach dem eigenen Wohle schauen, dürfen wir in der Gemeinde gemeinsam Gott die Ehre geben, dürfen wir ihn anbeten, dürfen wir Lieder gemeinsam singen, dürfen wir uns unterstützen und unsere Gaben, unsere Stärken und Schwächen in der Gemeinde einsetzen. Manche Gemeinden bestehen schon seit Jahren, so wie das Patchwork sind, das seit 2018, andere seit Jahrzehnten wie die FEG Schwerin. Bald haben wir 30 Jahre, schon über 30. Und manche sind sogar schon Jahrhunderte, Jahre alt. Aber es gibt auch Gemeinden, die verschwinden leider wieder aus unterschiedlichen Gründen. Auf der einen Seite werden heutzutage Menschen immer älter und neue, jüngere Leute kommen nicht immer nach in der Gemeinde oder sie haben kein Interesse mehr am Glauben. Konflikte gibt es manchmal in der Gemeinde oder auch Verfolgung von außen in anderen Regionen dieser Erde. Und doch bin ich froh, heute noch in Deutschland leben zu dürfen oder in Europa, wo wir frei Gottesdienst feiern dürfen und ich brauche jetzt keine Angst haben, ich gehe nachher raus und werde nachher festgenommen von der Polizei, weil es verboten ist. In dieser Gefahr stehen wir in Deutschland noch nicht. Aber in der Zeit des Paulus war es anders. Da war Verfolgung einer der großen Punkte, warum Gemeinden verschwanden. Die heutige Türkei war einst eine Hochburg vom frühen Christentum. Städte wie Ephesus waren voll von gläubigen Menschen. Wenn wir uns aber heute die Türkei anschauen, sind über 99% der Menschen, der Bevölkerung dort Muslime. Hier in Deutschland wird die Zahl der Christen weniger, weil es an Nachfolgern fehlt, weil junge Menschen kein Interesse mehr am Glauben haben oder sich nicht mehr angesprochen fühlen. Gott ist es aber, der in diesen unruhigen Zeiten uns neue Hoffnung gibt. Er gibt uns neue Kraft und Ermutigung, damit wir in dieser Zeit nicht aufgeben. Den Mut, den wir brauchen, um ein Zeugnis zu sein in einer Welt, die immer weniger von Gott wissen möchte. Und Gott möchte uns auch den Trost schenken, wenn wir mal persönlich entmutigt sind. Viele Menschen um uns herum sind tatsächlich besorgt. Und es darf mir auch nicht egal sein. Aber Jesus erinnert uns in Johannes 1, Vers 1, seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Ich weiß nicht, wann Jesus wiederkommen wird. Den Zeitplan habe ich nicht bekommen, glücklicherweise. Aber ich weiß, er wird kommen. Und die Bibel beschreibt uns einigermaßen, wie das Ende der Geschichte aussehen wird, was es für Zeichen geben wird. Nicht ganz genau, aber sie gibt uns Hinweise darauf, wie die Erde unruhig werden wird, wann Jesus wiederkommen wird. Es ist so ein bisschen wie in einem Film, der uns schon das Ende verrät. Und ich mag das nicht, wenn mir jemand einen Film das Ende schon verrät, wenn ich den noch gar nicht geschaut habe. Aber in diesem Falle bin ich sehr dankbar zu wissen, dass auch wenn die Zeiten unruhiger werden, Gott steht zu seinem Wort und er wird wiederkommen. Er wird eine neue Erde aufbauen. Er wird einen neuen Himmel aufbauen. Darauf darf ich vertrauen, darauf darf ich mich verlassen. Und das kann mir tatsächlich auch inneren Frieden schenken, wenn ich weiß, es ist nicht das Ende hier, das ist nicht alles, es geht noch weiter. Und es ist tatsächlich auch meine Verantwortung als Christ, dass ich mich auf sein Wort verlassen sollte. Mein Gebet und meine Hoffnung ist es auch, wenn unsere Zeiten schwieriger werden in Deutschland, dass mein Glaube nicht aufhört. Aber viele Menschen, die eben noch nicht an Jesus glauben und die noch jung im Glauben sind, die sind umso mehr verunsichert. In Römer 15, Vers 7 spricht Paulus, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Was bedeutet das? Es bedeutet, den anderen auszuhalten. Auch dann, wenn ich ihn nicht verstehen kann, auch dann, wenn er anders denkt wie ich. Es bedeutet, den anderen Menschen wahrzunehmen, sich für ihn auch zu interessieren, ihn auch zuzuhören und ernst zu nehmen. Wenn wir an Jesus glauben, dann dürfen wir einander auch wahrnehmen. Denn dadurch bekommt Gott die Ehre, wenn wir seine Geschöpfe nicht ignorieren und Zeit nehmen, ihnen zuzuhören. Paulus schreibt diese Worte, weil es damals in der entstehenden Gemeinde in Rom Vorurteile gegenüber Neubekehrten gab. In der Gemeinde in Rom gab es Spannungen zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Also zwischen denen, die viel theoretisches Wissen hatten und denen, die gerade erst am Anfang standen. Also das ist nichts Neues in Gemeinden, wo unterschiedliche Kenntnisstände, unterschiedliche Erwartungen aufeinanderprallen. Auch heute kennen wir das manchmal zwischen der jungen Generation und der älteren Generation, zwischen verschiedenen Kulturen, zwischen verschiedenen Glaubensstilen. Man kann so viele Gründe finden, warum man in Konflikt geraten kann. Bedeutet einander annehmen, dass wir alle derselben Meinung sein müssen? Bedeutet es, dass wir Kompromisse auf Kosten der Wahrheit eingehen sollten, nur um die Einheit zu wahren und zu schaffen? Nein. Gott erhebt einen absoluten Anspruch auf die Wahrheit. Die Wahrheit Gottes lässt sich nicht durch Kompromisse weichspülen. Paulus zeigt uns einen anderen Weg hier. Er betet darum, dass Gott uns die gleiche Gesinnung gibt, wie sie Jesus Christus hatte. Wahre Einheit entsteht nicht dadurch, dass wir alle einander anpassen, sondern indem wir uns alle an Jesus Christus ausrichten, indem wir uns alle auf das Kreuz ausrichten. Das bedeutet, dass wir in allen Fragen unseres Lebens, in unseren persönlichen Fragen, aber auch in Fragen der Gemeinde, immer zuerst fragen, was sagt Jesus dazu? Wenn wir ihn ernsthaft sprechen lassen, wenn wir unser Leben von Jesus bringen lassen, dann wird Jesus dadurch durch unseren Lebensstil geehrt und für Menschen sichtbar, die in keine Gemeinde gehen. Göttliche Vielfalt statt menschliche Monokultur habe ich das Thema genannt. Und indem Paulus auch hier uns auffordert, heute auch noch, einander anzunehmen, wie Christus euch angenommen hat, merken wir, wie wichtig das ist. Weil Gott jeden Menschen liebt und jeden Menschen gebrauchen kann. Egal von welcher Herkunft er kommt, egal welche Erfahrung dieser Mensch hat, egal wie jung oder alt dieser Mensch ist, egal wie stark oder schwach er gibt. Im Reich Gottes gibt es keinen Unterschied. Wir sind alle abhängig von der Gnade Gottes. Wir brauchen die Vergebung von Jesus jeden Tag aufs Neue. Und manchmal kann es passieren, dass Gemeinden sich auf eine Gruppe konzentrieren, weil nur noch diese Gruppe da ist, sind nur noch Senioren da oder sind nur noch junge Leute da oder auf eine Art von Musikstil. Und wenn man nur noch eine Gruppe von Menschen hat, kann man auch von einer Monokultur sprechen. Ein Begriff aus der Landwirtschaft, ich habe mal ein Bild mitgebracht, genau von so vielen schönen Mähdreschern. Es ist sehr effektiv, man kriegt dadurch einen großen Auszug, man kriegt natürlich viel Getreide, aber es bringt uns eine Schieflage. Ein Landwirt, der immer nur Jahr für Jahr die gleiche Pflanze anbaut, in dem Fall Getreide, das laugt den Boden aus. Man muss immer mehr nachdüngen, das Grundwasser kann dadurch verseucht werden. Und im Alten Testament lernen wir schon, dass man nach 6 Jahren den Ackerbau 1 Jahr Ruhepause geben darf. Das steht im 3. Buch Mose, Kapitel 25. Es ist auf einen Seiten vorteilhaft, man kann gut Ertrag machen. Der Landwirt, der bekommt einen guten Ertrag, aber auf der anderen Seite, auf lange Sicht gesehen, ist es schlecht für den Boden. Ein anderes Beispiel habe ich gesehen, habe ich geschaut, was Monokultur anrichten kann, wenn wir uns nur auf eine Art ausrichten. Das nächste Bild bitte. Das ist die Karte der Habsburger Dynastie vom 17. Jahrhundert. Wer Geschichte mag, die Habsburger stammen aus Österreich. Sissi und Franz kennt ihr vielleicht. Franz war ein Prinz von den Habsburgern, der letzte. Und das Spannende ist, ab dem 12. Jahrhundert haben die in Europa immer mehr auch Länderteile eingenommen. Also man sieht auch hier, die haben tatsächlich bis Frankreich, hat ihnen gehört, Teile von Italien, auch Mitteleuropa gehörten zum Regierungsgebiet von der Habsburger Dynastie. Aber um die Macht zu festigen und zu vergrößern, heirateten sie über Generationen hinweg enge Verwandte. Das führte zu genetischen Schäden mit einer Schädelverformung, starken Überbiss und einer besonderen Lippe, der Habsburger Lippe. Kann man das nächste Bild mal zeigen? Das ist der Knabe, König Karl II. Aus Spanien. Das war der letzte König der Habsburger Linie, der im 17. Jahrhundert gestorben ist. Und er war tatsächlich unfruchtbar. Er war geistig behindert und mit ihm ist die Linie ausgegangen. Und das Prinzip ist immer dasselbe. Wo Vielfalt fehlt, entsteht Zerstörung. Auf unterschiedlichen Ebenen, auf unterschiedlichen Regionen, aber es betrifft dann oft dann ganz, ganz viel, mehr als man überlegt am Anfang. Gott aber liebt die Vielfalt. Gott ist ein Gott der Vielfalt, haben wir auch vorhin von live gehört. Und ich habe eine Tulpe mitgebracht. Das nächste Bild bitte. Genau, es ist eine Pflanze, eine Blume, die wir immer wieder sehen. Aber wenn wir uns sie betrachten und wenn man sich Zeit nimmt, auch die Schöpfung Gottes anzuschauen und zu merken, mit wie viel Liebe, mit wie viel Perfektion so eine kleine Pflanze gemacht worden ist, dann zeigt das uns die Schöpferkraft und die Vielfältigkeit Gottes. Die Gemeinde soll ein Ort sein, an dem Menschen aus verschiedenen Kulturen, Gesellschaftsschichten mit unterschiedlichen Gaben und Persönlichkeiten willkommen sind. Ein Ort, an dem alte Menschen und junge Menschen, starke und schwache, gesunde und kranke, zusammenkommen können, Gott anbeten dürfen und gesund werden können und sich für andere einbringen können. Und dadurch entsteht Einheit, echte Einheit. Aber nicht jede Art von Vielfalt ist auch gut. Wir leben in einer Welt, die uns Vielfalt als etwas verkaufen möchte, was die wahre Wahrheit ist. Wenn in unserer Gesellschaft die Rede von Vielfalt ist, geht es oft um die Werte der Regenbogenbewegung. Es werden Symbole genutzt, die urchristlich sind und die mit anderen Werten gefüllt wird. Zum Beispiel der Regenbogen. Und diese haben dann nichts mehr mit dem Christlichen zu tun. Menschen wird gesagt, sie können ihr Geschlecht selbst wählen, wenn sie sich danach fühlen. Junge Menschen werden dadurch verunsichert. Viele von ihnen zerbrechen an dieser falschen Vielfalt. Sie wird uns als Freiheit verkauft, doch in Wahrheit bringt sie Verwirrung und Zerstörung. Die Gemeinde aber ist der Ort der göttlichen Vielfalt. Wir Christen, Missionare, Hauptamtliche, Ehrenamtliche, wir tragen dazu bei, dass Menschen den Weg zu Gott finden dürfen. Doch dazu braucht es auch eine Gemeinde, die bereit ist, neue Menschen aufzunehmen, unabhängig von Herkunft oder Vergangenheit. Die Gemeinde ist der Ort, an dem jeder Mensch Heilung finden darf durch Jesus Christus. An dem jeder auch eine Aufgabe finden darf. Jeder, der Jesus ernst nimmt, darf seinen Beitrag dazu leisten, damit noch mehr Menschen Jesus entdecken können. Ganz unterschiedlich. Ob das hier in Schwerin ist, auf dem Dreisch, ob das in Malaga sein wird. Aber da, wo Menschen verloren gehen, weil sie die rettende Botschaft von Jesus Christus noch nicht gehört haben oder nicht verstanden haben, da ist es auch unser Beitrag, damit diese Menschen die rettende Botschaft auch verstehen dürfen. Denn Menschen, die ein Leben ohne Jesus gelebt haben, die werden die Konsequenzen davon tragen. Und solange diese Menschen auf dieser Erde leben, haben sie die Möglichkeit, Jesus kennenzulernen. Und Jesus möchte diese Menschen auch erreichen und uns dazu gebrauchen. Denn jeder Mensch hat es verdient, die freimachende Botschaft vom Evangelium zu erfahren. Auch durch uns. Ob diese Person dann das Evangelium annimmt oder nicht, das ist nicht unsere Sache. Unsere Sache ist es, von Jesus zu erzählen, so wie Gott uns begabt hat. Aber heißt das, dass wir alles tolerieren müssen? Jedes Fehlverhalten, jede andere Meinung, jede Meckerei? Nein. Jesus nimmt jeden an, so wie er ist, aber er lässt ihn nicht so, wie er war. Wir können uns die Jünger anschauen, wie Jesus sie an die Hand genommen hat. Er führte sie im Glauben weiter. Es gab immer wieder Unglauben. Er ermahnte seine Jünger, er ermutigte sie und er führte sie in die Aufgabe hinein, Gemeinde zu gründen. Mit Menschen, die wir heute sagen würden, die waren noch nicht bereit dafür. Und so macht er es auch mit uns. Wir müssen nicht perfekt vorbereitet sein, wir brauchen aber einen echten Glauben und ein Vertrauen darauf, dass Gott uns auch gebrauchen möchte. Denn Gott hilft uns, zu dem Menschen zu werden, den Gott in uns schon längst sieht. Es ist aber oft ein langer Prozess. Und dadurch wird echte Einheit geformt durch Jesus, der unser Denken verändert, der unsere Taten verändert und unser Fühlen. Und dafür brauchen wir auch eine Gemeinde, in der wir auch verankert sind, in der wir uns gegenseitig helfen, ein Leben zu führen, das Gott auch die Ehre gibt. Und wenn wir einander annehmen, uns gegenseitig ermutigen, korrigieren und stärken können, dadurch loben wir gemeinsam Gott. Und dann wird die Gemeinde zu dem Ort, an dem jeder wachsen darf und neue Menschen ihren Platz finden, die noch außerhalb der Gemeinde sind. Ich bete noch. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns gebrauchen möchtest. Ich danke dir, dass du uns siehst, dass du uns kennst und dass du weißt, welche Gaben du in uns hineingelegt hast. Und ich möchte dich bitten, da wo wir noch unsicher sind und nicht wissen, was du von uns möchtest, dass du uns Klarheit schenkst, wo du uns auch gebrauchen möchtest, damit noch mehr Menschen die rettende Botschaft auch erkennen dürfen. Denn nichts ist schlimmer, wenn Menschen dich nicht hören und deswegen verloren gehen. Und so bitte ich dich jetzt noch um deinen Segen. Amen.